Über die Messerattacke von Solingen unterhalte ich mich nun mit dem Fachmann für Islamismus, Irfan Peci. Herr Peci, ich grüße Sie. Sagen Sie, welche Bedeutung hat die Moschee des Attentäters Issan al-Hassan für dessen Motivation gespielt?
Also aus mehreren Gründen. Einmal haben wir das, ist es sehr oft der Fall, dass bei solchen Anschlägen immer anfangs von einem Einzeltäter die Rede ist und dann später kommt heraus, da war ein ganzes Netzwerk dahinter. Da gab es Mitwisser, da gab es Leute, die logistische Unterstützung geleistet haben, da gab es jemanden, der ihn quasi dazu motiviert hat oder ihn weiter radikalisiert hat. Und das muss man selbstverständlich aufklären, ob ein Netzwerk dahinter stand, welche Rolle die Moschee da hatte. Und wie ich es ja in meinem Video auch gezeigt habe, wenn wir dann die Predigten uns anschauen, was dort gepredigt wurde, dann ist das natürlich höchst problematisch. Also da muss man auf jeden Fall für Aufklärung sorgen. Natürlich auch präventiv, denn wer sagt denn, dass Issa al-Hassan nicht der einzige radikalisierte Asylbewerber ist, der diese Moschee besucht und sich da vielleicht noch weiter aufstacheln lässt. Also das ist, da gibt es unzählige Gründe, die man hier anführen kann, warum man das alles, den ganzen Hintergrund beleuchten sollte.
Welche Schlüsse würden Sie daraus ziehen, sollte Issan al-Hassan unmittelbar vor dem Attentat tatsächlich in der Moschee gewesen sein?
Dass die Moschee womöglich doch eine wichtigere Rolle spielt, als man es jetzt denkt. Ich meine, beziehungsweise es wird ja erst einmal überhaupt nicht thematisiert, ja, außer jetzt alternative Medien wird ja die Moschee kaum aufgegriffen. Man gibt sich da zufrieden mit so einem Statement, mit so einem widersprüchlichen Statement. Ja, wir kennen ihn zwar nicht, aber wir können auch nicht ausschließen, dass er da war. Und man kennt das aus dem Anschlag in Berlin. Anis Amri, da ist es auch erst deutlich später herausgekommen, dass die später dann verbotene Moschee in Berlin-Wedding eine viel bedeutendere Rolle in dem ganzen Komplex gespielt hat. Und das wäre ein Anzeichen dafür, dass er sich ja nochmal den Segen da abgeholt hat, wie wichtig da die Ideologie war. Ja, ich betone es immer wieder, dass man auf alle Details auch achten muss, vor allem auch, dass diese Anschläge so häufig freitags passieren, an dem quasi islamischen Feiertag, also wie bei uns den Sonntag. Und all diese Dinge sind eben kein Zufall, da müssen wir viel präziser sein und auch die Ideologie dahinter verstehen, dass solche Dinge eben für sie schon eine Rolle spielen, auch wenn es für uns lächerlich klingt oder seltsam klingt, für sie ist es eben schon bedeutend. Und da muss man natürlich schauen, gab es Mitwisser in der Moschee, haben sie in irgendeine Unterstützung geleistet? Ich behaupte auch nicht, dass die Moscheeführung da Bescheid weiß, aber oft ist es so, dass die Moscheeführung da eben wegschaut und dann solche Terrorzellen dann innerhalb der Moschee operieren und da einfach in Ruhe gelassen werden. Und das muss man halt einfach alles aufklären, weil das zeigt, dass das Problem eben viel größer ist. Und da dürfen wir nicht auf die Mainstream-Medien reinfallen und alles immer so isoliert betrachten. So, jetzt ist halt einer mal ausgeflippt sondern wir müssen eben das ganze Bild betrachten, die Hintergründe, die Netzwerke. Das halte ich für enorm wichtig, denn wir sehen ja, dass sich das alles, also solche Anschläge in immer kürzeren Abständen wiederholen. Ich meine, Mannheim ist ja gerade mal 3 Monate her und jetzt haben wir schon wieder einen ähnlichen Fall.
Welche weiteren möglichen Verstrickungen der Moscheegemeinde im islamischen Zentrum Solingen in den islamistischen Bereich lassen sich belegen? Auffällig ist ja, dass die islamische Gemeinde nach dem Anschlag von Solingen vorerst alle Social-Media-Inhalte gelöscht hat.
Was ich in meinem Video deutlich mache, ist erst einmal, dass laut Zeugenaussagen Issa al-Hassan täglich in die örtliche Moschee ging. Solingen hat mehrere Moscheen, die man aber ausschließen kann, wie zum Beispiel die DITIB-Moschee. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass so ein radikalisierter IS-Terrorist in die DITIB-Moschee geht oder in andere Moscheen, die aus seiner Sicht natürlich deutlich liberaler sind. Ich lege den Schwerpunkt da und weise darauf hin, dass auf die ideologische Nähe. Das heißt, wenn man sich die Predigten anschaut, die in der Moschee stattgefunden haben, dann finden wir dort radikale Inhalte, vielleicht auch nicht alles strafrechtlich relevant, aber auf jeden Fall radikale Inhalte, die zu einer Radikalisierung beitragen. Und das ist eben das höchst Problematische. Und hinzu kommt, dass diese Moschee eben 300 Meter entfernt vom Asylheim liegt, welches dann natürlich auch ja gerade von den muslimischen Asylbewerbern besucht wurde, weil es kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Ideologisch ist da eine gewisse Nähe. Wir wissen ja, dass die Asylbewerber, die kommen jetzt nicht aus irgendwie liberalen muslimischen Gesellschaften, sondern aus islamisch-fundamentalistischen Gesellschaften, Syrien, Afghanistan. Und da ist es an sich schon ja höchst problematisch, das Asylheim 300 Meter entfernt von einer Salafisten-Moschee zu platzieren. Und das ist natürlich das ist das Problematische. Und ja, also ich zeige in meinem Video die Inhalte. Ja, ich habe es teilweise auch übersetzt. Wenn für islamische Gotteskrieger weltweit gepredigt wird, wenn das Auspeitschen und die Steinigung für Unzüchtige befürwortet wird, also in Deutschland, man befürwortet das Auspeitschen und das Steinigen von Unzüchtigen, dann ist das höchst problematisch, denn das zeigt, dass sie ein ganz anderes Verständnis haben und ja, die Demokratie, den Rechtsstaat ablehnen und eigentlich die Scharia befürworten. Und darüber hinaus gab es weitere Inhalte, die ich jetzt im Video nicht gezeigt habe, aus Zeitgründen, die aber auch problematisch sind. Da ist zum Beispiel davon die Rede, dass man diese Gesellschaft als moralisch verwerflich betrachtet, weil hier Mann und Frau ständig grundlos zusammenkommen. Also man will quasi eine komplette Geschlechtertrennung in der Gesellschaft. Und natürlich gibt es einen moralischen Verfall. Das würden auch wir als Konservative sagen. Aber eine komplette Geschlechtertrennung in der Gesellschaft entspricht nicht unserem Verständnis. Und man muss sich halt dann vorstellen, also Asylbewerber oder auch andere, die in diese Moschee gehen und diese Predigten hören, ich würde mal behaupten, das trägt nicht sonderlich zur Integration bei, sondern ganz im Gegenteil, das fördert eine islamische Parallelgesellschaft. Und der eigentliche Skandal ist natürlich dann auch bei den politisch Verantwortlichen, dass die Stadt Solingen ausgerechnet diese Moschee mit solchen Inhalten als ein Beispiel der Integration anführt. Man muss jetzt näher betrachten, vielleicht gibt es auch finanzielle Förderungen, das ist ja auch oft der Fall. Also in einer Broschüre erwähnt die Stadt Solingen die Moschee und sagt, dass diese sich um die Teilnahme an der Gesellschaft, Integration in der Gesellschaft sich dafür engagiert. Und das ist eben, das zeigt leider, dass das kein Einzelfall ist und genau das, diese Kombination aus völlig verantwortungslosen oder Verantwortungslosigkeit der politisch Verantwortlichen, die dann solche radikalen Moscheen fördern und als Vorzeigemoscheen hinstellen, aber gleichzeitig in der Moschee radikale Inhalte verbreitet werden, plus eben diese Kombination mit der muslimischen Masseneinwanderung und von Asylbewerbern, die dann dort aktiv sind, das ist leider sehr oft in Deutschland der Fall und da muss man einfach dagegen vorgehen, denn ansonsten haben wir solche Fälle ja in immer kürzeren Abständen und das ist das Problematische hier.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken erklärte, man könne aus Solingen nichts lernen, da der Täter vor der Tat unauffällig gewesen sein soll. Stimmt das Ihrer Meinung nach?
Also ich würde in dem Sinne zustimmen, wir können nichts Neues aus diesem Anschlag lernen, da wir bereits ähnliche solche Anschläge haben. Ja, also es ist jetzt in dem Sinne, ist es kein Sonderfall. Ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Anschlag davor Mannheim betrachten, ebenfalls ein Afghane, ein Asylant, der eingereist ist als Flüchtling, eigentlich abgeschoben werden sollte, nicht abgeschoben wurde, dann aber eine deutsche Staatsbürgerin geheiratet hat und hier geblieben ist und den Anschlag gemacht hat. Und da würde ich recht geben, auch hier wieder ein illegal Eingereister, der eigentlich überhaupt nicht einreisen hätte dürfen und spätestens dann aber, den man hätte abschieben sollen, auch das wieder versäumt, weil man ihn nicht gefunden hat, 6 Monate abgetaucht, dann wieder aufgetaucht, ja, subsidiärer Schutz und Deswegen mussten jetzt auch Menschen sterben, obwohl es vermeidbar gewesen wäre. Also in der Hinsicht können wir nicht sonderlich viel Neues dazulernen. Aber natürlich meint sie das anders und diese Aussage ist natürlich ein Skandal. Und das ist eben das Problem. Man beschränkt sich immer auf strafrechtlich relevante Inhalte. Wenn aber diese Bundesregierung vom Kampf gegen Rechts spricht, dann sagt man immer, ja, wir müssen da schon viel früher eingreifen. Wir dürfen nicht warten, bis es zu rechtsextremer Gewalt kommt. Und deswegen ist jeder, der auch irgendwie im Verdacht steht, rechts zu sein, sollte unter Beobachtung stehen und ist ein potenziell gefährlicher Extremist. Ähnliche Aussagen hat auch Verfassungsschutzchef Haldenwang getätigt, dass der Verfassungsschutz schon viel früher präventiv wirken sollte und daher eben auch rechtskonservative Parteien wie die AfD aktiv bekämpfen darf. Also bei rechts ist das gar kein Problem, viel früher einzuschreiten vor Straftaten, obwohl natürlich auch hier wichtig zu sagen ist, der rechte konservative Widerstand oder die Opposition oder Teile der Bevölkerung hier zu Unrecht kriminalisiert werden, denn man hat ja dann, oder die überwältigende Anzahl hat ja überhaupt nichts mit Rechtsextremismus oder mit irgendwelchen Straftaten zu tun. Da stelle ich mir dann die Frage, wieso beschränkt man sich beim Thema radikaler Islam immer nur auf Straftaten? Ja, wieso setzt man da nicht viel früher an? Und wenn man zum Beispiel sieht, dass eine Moschee radikale Inhalte verbreiten, ja, die demokratiefeindlich sind, die deutschfeindlich sind, auch sehr, sehr wichtig, ja, die frauenfeindlich sind. Und wieso setzt man da nicht viel früher an und sagt dann, das Problem fängt nicht erst bei Anschlägen an? Und die Wahrheit ist natürlich auch, natürlich wäre so ein Anschlag vermeidbar gewesen, hätten wir keine unkontrollierte Masseneinwanderung. Ja, diese Leute dürften ja eigentlich gar nicht so unkontrolliert einreisen. Und hätten wir wenigstens eine einigermaßen funktionierende Abschiebepraxis, was ja auch leider nicht der Fall ist. Das heißt, dass wir sagen, okay, die Bundesregierung lässt zwar Leute illegal rein, aber sie schiebt wenigstens, die Härtefälle ab, aber leider auch das haben wir nicht. Und daher ist es natürlich skandalös, so eine Aussage sich jetzt hinzustellen und so zu tun, als wäre das alles nicht vermeidbar gewesen. Wieso gibt es solche Anschläge nicht in Polen, Ungarn, Serbien und in anderen Ländern? Also natürlich ist das vermeidbar, ja, mit Grenzkontrollen, mit dem Unterbinden der illegalen Masseneinwanderung wäre das natürlich vermeidbar gewesen.
Herr Petschi, wie ließe sich die Zahl der potenziellen muslimischen Attentäter in Deutschland denn ermitteln?
Ja, also das kann keiner wirklich sagen. Ja, und auch die Behörden wissen das nicht. Solche Zahlen existieren nicht, weil wir nicht in die Köpfe dieser Menschen schauen können. Ja, da gibt es nur Schätzungen. Also meine persönliche Schätzung ist, dass wir Hunderte potenzieller Isa al-Hassans haben. Und das ist natürlich etwas komplexer, als sich es viele vorstellen. Denn man muss sich das so vorstellen, diese Leute sind tickende Zeitbomben. Die kommen entweder bereits radikalisiert nach Deutschland oder radikalisieren sich dann in einer der vielen radikalen Moscheen, die wir in Deutschland haben. Und die kommen mit gewissen Vorstellungen nach Deutschland. Und viele sind dann natürlich enttäuscht, dass das Leben in Deutschland dann doch nicht so wirklich deren Vorstellungen entspricht. Und dann haben sie irgendwann nichts mehr zu verlieren. Und dann braucht es nur eine gewisse, ja, es braucht zum Beispiel irgendein Schicksalsschlag, der dann kommt oder sonst was, dass diese Person dann sagt, hey, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich schlag zu. Ja, diese ungläubige Gesellschaft, ja, geht mir auf die Nerven, ich kann das alles nicht mehr ertragen, ich muss was machen und so weiter. Und dann aus ideologischen Gründen schlägt er zu. Und diese Leute wissen oft selbst nicht, wann genau dieses Level erreicht ist. Andere kommen natürlich direkt mit diesem Auftrag nach Deutschland und befinden sich hier erst einmal quasi als Schläfer und schlagen dann zu, wenn sie den Befehl bekommen. Das ist ja auch wieder eine Sache, die oft versucht wird von den Behörden auch zu vertuschen, dass es fast bei allen Attentätern eine direkte Kommunikation zu den jeweiligen Terrorgruppen gibt. Das war bei Anis Amri der Fall. Auch beim Täter Suleyman Atai, bei dem Terrorist in Mannheim, deutet einiges darauf hin, dass er über Telegram mit gewissen Leuten des IS in Kontakt stand. Aber das ist halt jetzt, das ist ja noch nicht zur Verhandlung gekommen, das wird jetzt noch aufgeklärt. Ja, bei einem anderen geplanten Anschlag, der Fall Tarek S., der in Düsseldorf vor Gericht steht, der übrigens auch mit dem Gedanken gespielt hat, Michael Stürzenberger und mich zu ermorden. Auch da wieder gibt es eine direkte Kommunikation mit Leuten des IS. Also das wird sich natürlich noch herausstellen. Aber wie gesagt, ich schätze, wir haben Hunderte. Es ist halt immer nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder einer von ihnen zuschlägt. Hängt natürlich auch mit anderen Faktoren zusammen. Zum Beispiel jetzt das Thema Israel, Gaza und so weiter. Das ist natürlich auch ein Punkt, der auch dazu führt, dass die Leute sich dann nochmal radikalisieren oder sich jetzt nicht radikalisieren, aber sich dann zur Tat bereit fühlen. Hat er ja auch angeführt in seinem Abschiedsvideo, dass das eine Art Rache ist, auch für die getöteten Muslime im Gazastreifen. Also höchst problematisch, und da muss man ganz offen sagen, die Bundesregierung hat da die Kontrolle verloren und kann die öffentliche Sicherheit nicht mehr garantieren, wenn sich eine nicht bekannte Anzahl an Terroristen im Land befinden, die man nicht mal identifizieren kann.
Was bezwecken Islamisten mit solchen Attentaten? Möchten sie bloß Ungläubige verängstigen oder geht es auch um ein Zeichen an die eigene Community?
Genau, beide Punkte sind wichtig. Erst einmal im Fokus steht die nicht-muslimische Gesellschaft, das Land zu verunsichern, Angst und Schrecken zu verbreiten, sie zu zwingen, auf die Forderungen einzugehen, ja, also dass man sich da nicht mehr beteiligt an irgendwelchen Einsätzen in der islamischen Welt, damit man eben da in Ruhe sein Kalifat errichten kann. Rache. Natürlich Deutschlands Unterstützung für Israel spielt da auch eine große Rolle, NATO-Mitgliedschaft, das enge Bündnis auch mit den USA, das führt natürlich dazu, dass gerade Deutschland viel stärker im Fokus steht als zum Beispiel jetzt Österreich oder die Schweiz, die eher ein bisschen neutraler sind. Deutschland nimmt man da schon als einen amerikanischen Vasallen wahr, und daher ist Deutschland besonders im Fokus. Also es ist Angst, Schrecken verbreiten, auch Rache natürlich, und natürlich auch ein Signal an die eigenen Leute, ey, wir sollten eigentlich hier den Dschihad ausführen und nicht hier in Ruhe bequem in den nicht-islamischen, hedonistischen Gesellschaften leben. Ja, wie können wir hier in Ruhe leben, und Deutschland unterstützt Israel und Israel tötet momentan Zehntausende Muslime und ihr sitzt einfach so da, tatenlos, schaut zu. Ja, wir Muslime sind ein Körper, eine weltweite Gemeinschaft. Ja, wir müssen uns rächen. Wir können da nichts einfach dagegen machen. Also es soll schon natürlich auch die Leute anspornen, und ich habe mir auch das Testament-Video angeschaut. Er erwähnt es auch, ja, er geht sogar weit zurück und sagt, ja, aufgrund der Gräuel an den muslimischen Bosniern, also er erwähnt den 90er, also den jugoslawischen Bürgerkrieg in den 90er Jahren, und aufgrund der Verbrechen an den Muslimen im Irak, in Afghanistan, im Gazastreifen, Irak, Afghanistan, Gazastreifen, müssen wir uns rächen, und er spornt damit Leute an. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir haben vor kurzem den vereitelten Anschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien. Ja, und wer war der Täter? Ein Albaner aus Nordmazedonien, der nur aufgrund eines Hinweises eines ausländischen Nachrichtendienstes festgenommen werden konnte. Und sein Vorbild war der Anschlag in Wien von von ich habe jetzt den Namen vergessen, aber auf jeden Fall auch ein albanischstämmiger Terrorist aus Nordmazedonien. Und der hat ihm quasi nachgeeifert und hat auch sich ähnlich angezogen und das Testament-Video schon quasi aufgenommen und wollte da eben wahllos eben die Besucher dieses Taylor Swift-Konzert töten. Also wir sehen, sowas hat Nachwirkungen. Ja, das dauert manchmal auch Jahre. Ich meine, der Wiener Anschlag ist ja auch schon Jahre her. Das dauert manchmal Jahre, aber das arbeitet in diesen Leuten. Ja, die sehen diese Leute und denken sich, boah, schau mal, der wird jetzt von uns gefeiert. Überall Dokumentationen über ihn. Und das ist für sie schon, das hat dann einen gewissen Reiz, kennen wir auch aus anderen Extremismusbereichen. Ja, also das ist natürlich höchst gefährlich und das hat auf jeden Fall eine Wirkung auch auf radikale Muslime, die vielleicht, die jetzt schon mit dem Gedanken spielen. Also das spornt sie schon an und ist natürlich daher, erhöht sich weiter die Anschlagsgefahr. Und das ist eben das Gefährliche, dieser Kreislauf. Je mehr Anschläge es gibt, umso weitere Attentäter werden quasi provoziert und angespornt. Und es ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Zeit jetzt und eine sehr, sehr gefährliche Dynamik, die sich jetzt in Deutschland entwickelt hat. Und ich meine, wir haben ja schon, oder die meisten haben ja schon seit 2015 gewarnt, das wird auf uns zukommen. Und dann hat man vorschnell 2016 und 17 gesagt, schau, nichts ist passiert, was ihr prognostiziert habt. Ja, das dauert eben einige Jahre. Und jetzt sehen wir so langsam, und ich warne davor, wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht. Ja, wir nähern uns jetzt erst langsam den Höhepunkt und bezahlen jetzt die Rechnung für die unkontrollierte Masseneinwanderung seit 2015.
Herr Petschi, macht es einen Unterschied, ob sich Ihsan al-Hassan gestellt hat oder nicht?
Ja, da gibt es widersprüchliche Angaben. Ganz am Anfang hieß es, er hat sich gestellt mit den Worten, ich bin der, der ihn sucht. Zeugen haben gesagt, er konnte fast so gut wie gar kein Wort Deutsch. Ja, dass er diesen Satz so ausgesprochen hat, ist sehr, sehr unglaubwürdig. Macht doch nicht wirklich Sinn. Und der letzte Stand, den ich habe, war, dass er sich doch nicht gestellt hat, sondern die Gegend wurde ja abgesperrt und die Polizei hat nach verdächtigen Ausschau gehalten und da ist er eben aufgefallen. Ja, er war ja da mit seinem gelben Regenmantel da irgendwie unterwegs und war blutverschmiert und dass ihn die Polizei da gestellt hat. Also da gibt es verschiedene Angaben. Kann man jetzt nur spekulieren, was geplant war, ob er ausreisen wollte oder ob er vielleicht sich oder ob er vielleicht weitere Anschläge geplant hat. Ich habe es aber für eher unüblich gehalten, dass er sich gestellt hat. Also das war eher seltsam, denn jemand, der dann zu einem Anschlag zur Tat schreitet und Menschen umbringt, was bringt es ihm, sich da zu stellen? Ja, der würde eigentlich entweder flüchten oder weitere Menschen töten. Also das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ja, es gibt immer mal wieder seltsame Dinge im Umfeld solcher Anschläge und da ist es immer schwer zu durchschauen, wo vertuschen die Behörden jetzt? Ja, aus welchen Gründen vertuschen sie? Ich meine, wir haben es ja gesehen bei Anis Amri, das ist immer sehr, sehr komplex. Also da ist es oft schwer zu durchschauen, was da noch so alles im Umfeld passiert ist. Das wird sich hoffentlich mal herausstellen, aber meistens stellt sich das halt dann heraus, wenn das öffentliche Interesse nicht mehr sonderlich groß ist und nur gewisse Leute dann überhaupt sich weiter für so einen Anschlag interessieren, der schon längst in Vergessenheit geraten ist und wo es nach ihm schon 10 weitere Anschläge gab.
Veranstaltungen wie die von Taylor Swift scheinen in Europa in das Visier von Islamisten zu geraten. So wurden auch die Unruhen in England durch den brutalen Mord an 3 Mädchen ausgelöst, die einen Taylor Swift-Tanzkurs besuchten. Ist das nun Zufall oder ist Taylor Swift als Symbol der westlichen Kultur ein besonderes Ziel?
Ja, schwierig zu beantworten, kann man auch nur spekulieren. Also ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass man irgendwie Taylor Swift in diesem Zusammenhang erwähnt hätte. Ich denke eher, Es steht symbolisch für etwas. Also es geht jetzt nicht um die Person Taylor Swift. Das hätte auch irgendwie irgendeine andere populäre amerikanische oder westliche Sängerin sein können. Es geht da eher darum, es ist ein Konzert, ein Musikkonzert. Es steht symbolisch für die, ja, für das moralisch, für den moralisch verwerflichen und verfallenden Westen, ja, eine Menschenansammlung, es wird Alkohol getrunken, Musik gespielt, getanzt und der Schock ist dann natürlich besonders groß und deutlich größer, als wenn man jetzt irgendwie eine Militärkaserne oder sowas angreifen könnte. Und natürlich von den Sicherheitsvorkehrungen her ist es immer deutlich leichter. Wir wissen ja auch, was da für Sicherheitsfirmen oft engagiert werden, ja, die auch irgendwie teilweise selbst zwielichtig sind. Ich meine, übrigens auch die Pläne, die waren ziemlich professionell von diesem Terroristen. Also der hat sich so ein Blaulicht besorgt und wollte da getarnt als Zivilpolizei durch den ersten Sicherheitsring irgendwie durchkommen. Und ich meine, auch die letzte EM hat uns ja auch gezeigt, wie lasch da die Sicherheitsvorkehrungen waren. Und da hat sie ja auch zum Beispiel einen YouTuber bis hinein ins Stadion geschafft, verkleidet als Maskottchen mit irgendwie gefälschten Akkreditierungen. Also mehrere Gründe. Es steht einerseits symbolisch dafür und es ist ein viel leichter zu treffendes Ziel als jetzt irgendwie zum Beispiel die Münchner Sicherheitskonferenz oder sowas, ja, wo die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch sind und wo man wahrscheinlich ja sehr früh scheitern würde.
Herr Petschi, haben Sie vielen Dank für diese Informationen und dieses Gespräch.